Literatur. Literradio.
Von der Frankfurter Buchmesse, 14. bis 18. Oktober 2020.
Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen bei Literradio. Ich befinde mich an einem ganz außergewöhnlichen Ort, an einem sehr historischen und traditionsreichen Ort, wenn man so will. Ich bin hier, um mich heute mit Frau Hanni Wanitschek zu unterhalten. Herzlich willkommen bei Literradio, Frau Wanitschek.
Guten Morgen, grüß Gott, alle miteinander.
Wir befinden uns hier in den Räumlichkeiten der Schwäbischen Jungfrau, die jetzt 300 Jahre bestehen feiert. Es ist dazu im Buch herausgekommen, Das Geschäft ist meine Bühne, die Geschichte der Schwäbischen Jungfrau, aufgezeichnet wurde es von Frau Dr. Freya Martin und erschienen im Amalthea Verlag. Frau Wanitschek, 1720 hat die Geschichte der Schwäbischen Jungfrau begonnen und hat natürlich hier in Wien ganz viele Höhen und Tiefen erlebt, ganz viele Veränderungen, ganz viele Neuerungen. Und dann kamen Sie 1959 als ganz junge Frau mit 21 Jahren und haben die Geschäftsführung als 18. Geschäftsführerin übernommen und sind es bis jetzt geblieben.
Wir haben uns ja angestrengt, das war mir eine große Freude. Ich wollte ja eigentlich zum Theater gehen oder zur Musik machen, wollte Sängerin werden. Bedingt durch die Kriegsumstände habe ich mich dann für einen normalen Beruf entschieden. Sprich, wir haben Schneiderei gelernt, Modeschule gemacht, in Haute-Couture-Salons gearbeitet, aber habe die Sache für Geschmack immer mitgekriegt, auch von meinem Haus zu Hause. Und so gesehen kam mir die Jungfrau gerade recht. Ich war mit sehr viel Elan dabei. Ich habe einiges riskiert. Es ist auch gut ausgegangen immer wieder und ich habe das Glück, dass ich mit den Menschen sehr gut umgehen konnte. Und ich habe, egal ob meine Kunden, meine Mitarbeiter und die Umwelt, immer als positiv gesehen und viele Erfahrungen gesammelt dadurch, hier im Geschäft, durch die Umstände, die Mode hat sich verändert, alles hat sich verändert, man musste sich anpassen. Wir haben auch einige Schwierigkeiten gehabt, wie Brand oder mal Hochwasser im Geschäft oder schwere Zeiten, aber es ist immer gut ausgegangen.
Als Sie das Geschäft übernommen haben zu diesem Zeitpunkt, wie ging es da der Schwäbischen Jungfrau? Es hatte zwei Weltkriege miterlebt. Sie wissen selber noch, Sie sind selber 1938 geboren, wissen, wie schwierig die Zeiten, wie schwierig der Wiederaufbau war. Aber zu dem Zeitpunkt, wo Sie dann die Schwäbische Jungfrau übernommen haben, wie ging es der da?
Es war sehr schwierig. Wir hatten noch die Bombeneinschläge unten im Geschäft. Wir hatten ein Öferl mit drei Haxen, im vierten war ein Ziegelstein, wir haben kaltes Wasser gehabt, wir haben Klotschürzen angehabt, von meinen Vorgängern war das vorgeschrieben. Es war nicht einfach und ich kann mich erinnern, wie ich fürs Liechtenstein bei mir im Halbstock in der Näherei ein Nachthemd anmessen musste, habe ich gezittert. Aber ich habe es gut verstanden, nicht? Und gut gemacht und ich war auch sehr innovativ, bin dann auf Messen gegangen und so weiter. Sie müssen nicht denken, wir haben damals wenig gehabt, die Sachen waren eingepackt in Papier. Meine Vorgänger haben aus dem Schutt heraus ihre Wäsche geholt, die wurde dann sogar noch geplündert. Die mussten im Geschäft hier schlafen, wie ich weiß, das ist ein Brief. Es wurde dann geplündert, wurde die ganze Weberei geplündert, die zuerst den Bombenangriff überstanden hat, war dann weg. Wir haben diese kostbaren Bilder, die wir Gott sei Dank retten konnten, die waren zwar sehr schwer beschädigt, das eine ist von Gruppe Wieser und von Johann Nepomuk Meyer, aber waren immer bestrebt, die Kultur und die Tradition beizubehalten. Das habe ich von zu Hause gelernt. Und das hat mir viel Freude gemacht, auch mit meinen Kunden, mit dem Bürgertum, die eigentlich bei uns zu Hause sind, nicht? Und wir haben keinen Unterschied gemacht zwischen Arm und Reich und ich habe viele Freunde gewonnen. Und jetzt war ich sehr dankbar, dieses Buch schreiben zu dürfen. Man hat mich angesprochen, da bin ich noch dankbarer. Ich bin also nicht hausieren gegangen, sondern man hat mich angesprochen, ob ich schreiben möchte. Und ich hoffe, dass wir viele finden, die es interessiert. Es sind lustige Dinge drin, es sind interessante Sachen von den Reisen, es sind Dinge zum Lächeln, aber vielleicht auch manche ein bisschen eine Träne zu verdrücken.
Sie haben in unserem Vorgespräch vorher noch kurz erwähnt, dass es emotional gar nicht so einfach war, sich diese Zeit für dieses Buch noch einmal so vor Augen zu führen. Wie ist es Ihnen gegangen in der Aufarbeitung dieser Geschichte?
Schwierig. Nämlich schwierig einerseits mit Freude an vielen kostbaren Dingen, schönen Dingen, die mir passiert sind, an meiner Familie. Ein bisschen schwierig dann, wenn ich darüber nachdenke, dass ich in meinem Alter, ich bin nicht mehr so jung, fühle mich zwar nicht alt, viele meiner Freunde, die mit mir gegangen sind, schon in der Atmosphäre herumschwirren und hoffentlich auf mich herunterschauen. Es war nicht immer einfach, die Aufarbeitung, aber ich habe eine große Unterstützung gehabt mit der Frau Dr. Freya Martin, die mir sehr viel geholfen hat und zu mir eine wirklich innige Freundin wurde.
Was waren so die Erinnerungen, die da aufgekommen sind, von denen Sie selber gar nicht bewussten, dass sie eigentlich so präsent sind?
Naja, das kommt eben, wenn man dran denkt und dann erinnert sich an Kleinigkeit, wie hat das dort ausgeschaut, was ist da passiert, da gibt es immer Köstlichkeiten auch dabei. Es ist eine Aufarbeitung. Ich habe viele Fotos rausgesucht, habe hunderte Fotos durchgesehen, genommen werden konnte ja dann nur 60, wie Sie wissen, aber es ist alles an mir vorbeigezogen. Ach, war schon schön. War auch sehr schön.
Haben Sie da die Erinnerungen wirklich so aus dem Gedächtnis noch gehabt oder gibt es da teilweise auch Aufzeichnungen, auch Ihrerseits private Aufzeichnungen, die Ihnen halfen, diese Geschichte wirklich zu rekonstruieren?
Ich muss Ihnen sagen, ich hatte sie alle im Kopf. Und ich habe sehr viele Dinge im Kopf, manche nicht. Ich habe mit den Namen immer ein bisschen ein Problem, aber bei diesem Buch nicht. Aber viele Details sind mir eingefallen, viele gute und schlechte Dinge, Köstlichkeiten, spezielle. Also das habe ich alles im Kopf gehabt, Gott sei Dank. Die Bilder haben mich dabei unterstützt natürlich.
Es sind ja auch sehr viele private Bilder drinnen von Ihren Reisen, die ja nicht immer nur mit dem Geschäft zu tun hatten. Das heißt, die Schwäbische Jungfrau ist auch ganz viel in Ihrem Privatleben gewesen, oder?
Ich bin sehr viel herumgereist, Gott sei es gedankt, sei es mit meinem Vater, ich habe die Kultur gesehen, habe weite Reisen gemacht, viele Menschen kennengelernt und heute, wo ich älter bin und das Reisen vielleicht nicht mehr so viel Spaß macht, weil überlaufen, kann ich zu Hause sein und kann meine Bücher lesen, meine Bilder anschauen und mir manchmal auch im Fernsehen wunderbare Filme, informative Filme anschauen.
Im Jahr 1962 habe ich vom Rheinland kommend nach Grafeneck geheiratet. Ich erinnere mich so gut, wenn ich in Wien war, am Graben entlanggehend, so oft bei der Schwäbischen Jungfrau hineinging, um aus den wunderbaren Materialien in Ihrem Geschäft, liebe Frau Warnitschek, die schönsten Tischdecken, Betttücher, Badewäsche zu finden, in allen Farben, die ich mir vorstellte. Und seitdem komme ich mit der gleichen Freude zu Ihnen, und Sie finden immer eine Lösung für die Probleme. Und so geht es seit 300 Jahren. Ich gratuliere Ihnen. In Dankbarkeit für Ihre liebevolle Betreuung und zu dem so besonderen Geburtstag. Alle guten Wünsche und weitere so erfolgreiche Zeiten. Mit vielen Grüßen, Isabella Metternich-Schandor.
Wenn man so diese Anekdoten liest, die Sie im Buch zusammengefasst haben, da muss man schmunzeln, da wird man fast ein bisschen wehmütig. Und ist Wien wirklich so eine prominente Stadt sozusagen?
Ich glaube schon, es ist eine Kulturstadt. Sie dürfen nicht vergessen, hier ist die Musik zu Hause, hier war das Theater zu Hause, viele Künstler zu Hause. Und ich glaube auch für viele Leute in der ganzen Welt, und das möchte ich, dass so bleiben kann, hoffentlich, wenn nicht alle guten Geschäfte weggehen, dass es bleibt. Sie kommen wegen Wien, sie kommen, ich habe zum Beispiel einen Kunden, der kommt aus Schottland und sagt, ich komme nach Wien, ich gehe in die Oper, in den Musikverein, ich gehe zu Altmann und Kühnen, zu Ihnen. Und dann ist es zu Ende. Ist eigentlich traurig, weil viele gute Geschäfte kommen weg und ich bin sehr froh, wenn wir da Unterstützung haben. Auch und das sollte es ja auch aufzeigen, das Buch, dass ein bisschen Kultur, wir sind die Landschaftsgärten einer Stadt, die alten Geschäfte, die verschwinden in der ganzen Welt leider. Man sieht die Ketten, die man überall sieht. Überall, in Singapur oder in Malaysia oder wo immer auch. Das tut mir leid.
Aber trotzdem, in Ihrem Alltag, oder wie schaut denn Ihr Alltag eigentlich aus?
Zwischen Musik, meine Arbeit, meiner Familie und Lesen.
Lesen?
Ja, ich lese jetzt viele Dinge, die ich lange vermisst habe oder die Zeit mir nicht genommen habe und meine Augen sind noch in Ordnung. Das macht mir viel Freude zu lesen, weil ich muss Ihnen sagen, da kommt auch alles wieder. Und so viel Information und so viel Geschichten. Es gibt so, tut mir leid, ich hoffe, ich lebe noch 20, 30 Jahre. Ich möchte das alles noch erlesen. Und ich habe auch alte Bücher gesammelt, schon aus dem 16. Jahrhundert, noch mit Kochrezepten und mit Gartenanlagen, Kostbarkeiten. Und das ist so viel interessant. Lesen ist das Beste, und zwar ein Buch in der Hand zu halten und umzublättern. Es klingt jetzt komisch, es kommt mir von Herzen, ist etwas Besonderes. Es ist nicht Lesen, Ablesen vom Computer oder von irgendeinem Kindle oder was ich sie alles nennen, sondern das Buch in der Hand, das Blättern, eine Sache hineinlegen, da habe ich jetzt aufgehört, und dann lasst du es liegen, vielleicht sogar und liest erst in 2-3 Wochen wieder weiter, nimmt dazwischen ein anderes. Das ist schon was Besonderes.
Sie haben mir schon gesagt, ursprünglich als Mädchen wollten Sie Sängerin werden. Haben Sie denn in diesen 60 Jahren, die Sie hier, diese Geschäftsführung, die Schwäbische Jungfrau geführt haben, haben Sie nie daran gedacht, vielleicht etwas kürzer zu treten oder es zu übergeben und sich vielleicht einer zweiten Karriere zu widmen?
ich habe schon dran gedacht, aber ich habe es nicht geschafft. Aber ich habe sehr viele Künstler als Freunde, hatte viele, habe viele, bin mit sehr viel Prominenz im Kunstbereich bekannt gewesen und habe auch jetzt noch meine Freundin drunter. Und im nächsten Leben hoffe ich, auf der Bühne zu stehen.
Die schwäbische Jungfrau, genauer gesagt Hanni Vanicek, steht für Wiener Kulturtradition auf höchstem Niveau. Genau das verbindet sie mit der um Jahre jüngeren Wiener Staatsoper. Wie schön, dass Hanni selbst leidenschaftliche Opernfreundin ist und damit eine Schnittstelle für Wiener Hochkultur in alle Bereiche darstellt. Gehört doch ein fein gedeckter Tisch ebenso zum Kulturgut wie etwa feinste Bettwäsche. Der typische Opernabend sollte demnach wie folgt aussehen: leichtes Abendessen an einem von der Jungfrau ausgestatteten Tisch, danach ein Opernbesuch, nicht zu vergessen ein jungfräuliches Spitzentaschentuch, um etwaige Tränen zu trocknen. Nächtliches Waschritual, getrocknet durch schwäbische Jungfrau, Handtücher und zuletzt Nachtruhe in jungfräulicher Nachtbekleidung und Bettwäsche. Somit wird jeder Opernabend ohne Hanni Vanicek eigentlich undurchführbar. Wie schön, dass es dich gibt, liebe Hanni. Ad multos annos. Dr. Thomas Dänemark, Generalsekretär des Vereins der Freunde der Wiener Staatsoper.
Ich habe mir bei den ganzen prominenten Namen, die da so vorkommen, ja schon manchmal gedacht, vielleicht sollte ich öfter zu Ihnen ins Geschäft zum Gustieren kommen, weil die Promi-Dichte so hoch ist bei Ihnen.
Die Prominente so?
Die Prominentendichte ist so hoch bei Ihnen, da komme ich ja öfter vorbei, vielleicht trifft man hier ja zufällig.
Bei uns ist jeder Prominent, der kommt, jeder. Aber Sie haben recht, manche habe ich gar nicht erkannt. Meine Mädchen haben mich aufgemacht, haben mich angerufen, wie die Wuppe Goldberg da war. Stell dich vor, Frau Schäfer, die war gar nicht im Geschäft. Und dann ist sie 4 Wochen später wiedergekommen, nicht? Und dann habe ich gesagt, meine Mädchen haben sich nicht einmal noch die Hände gewaschen. Sie waren so beeindruckt, sie war ganz besonders nett und hat viele handgestickte Sachen bei uns gekauft.
Ich habe mich auch sehr gefreut, beziehungsweise mein 10-jähriger Sohn hat sich sehr gefreut, dass der Schlagzeuger seiner Lieblingsband sogar hier war, von Green Day, und sich bei Ihnen eine sexy Bettdecke gekauft hat.
Und ich muss Ihnen sagen, ich habe ihn auch nicht gekannt, ich wusste nicht, wer er ist, und meine Mädel haben mich gestoßen, und er hat eine wunderbare Bettdecke bestellt und hat dann mir auch sein Bild gezeigt vom Schlafzimmer in Hollywood oder wo es hat, auf der kalifornischen Seite. Das hängt an 4 Ketten von der Decke herunter und schwingt ein bisschen. Ist very sexy, er hat es auch in mein Buch hineingeschrieben. Mhm. Er war ganz bezaubernd.
Von New York über Jamaika und Wien erfreut sich die Familie Schiehan seit Jahrzehnten der feinen Wohnkultur der schwäbischen Jungfrau. Für die professionelle und fürsorgliche Beratung sind wir, Frau Vanicek, innigst verbunden und gratulieren mit großem Respekt zu diesem besonderen Jubiläum. Rosa und Familie Schiehan.
Frau Vanicek, selbst nach heutigen Maßstäben muss man ja rückblickend sagen, Sie haben wirklich ein sehr außergewöhnliches, für eine Frau sehr modernes, couragiertes und auch emanzipiertes Leben geführt?
Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Ich bin auch zufrieden. Manches würde ich vielleicht anders machen, aber der Grundessenz ist gleich.
Mhm. Ja. Wenn Sie jetzt zurückblicken, damals als 21-Jährige, ist Ihnen schon damals irgendwie so der Gedanke gekommen, wie möchte ich mein Leben gestalten? Haben Sie über das überhaupt so aktiv nachgedacht oder haben Sie einfach getan?
Ich habe getan. Ich habe es laufen lassen. Ich habe nicht so viele Pläne gehabt. Das Einzige, was ich nicht hatte, ich habe nie geheiratet, weil ich sehr selbstständig war. Hatte nicht einige Anträge, muss ich sagen, und stolz. Aber es ist an diesen Sachen immer gebrochen. Ich wäre bei manchen geblieben vielleicht, wenn er mich nicht hätte heiraten wollen. Das, ich wollte nicht beengt sein, ich wollte frei sein. Ich hatte im Hintergrund immer meine Familie mit Rat und Tat, meine Eltern, meine Brüder, also, und auch Freunde. So hatte ich immer jemanden, mit dem ich was besprechen konnte, verstehen Sie mich? Aber im Prinzip war mir die Freiheit oft sehr wichtig, scheinbar.
Das heißt, Sie haben damals schon klar gewusst, dass eine Hochzeit womöglich für Sie eine Einschränkung bedeuten könnte?
Ja, komisch. Ich könnte es nicht analysieren. Ich habe meine Brüder mit großgezogen, da habe ich das Gefühl, für Kinder vielleicht dort abgearbeitet, weil ich habe sie geliebt wie meine Kinder, weil ich war die Älteste, aber ich wollte nicht beengt sein. Manche habe ich sie geliebt. Hätte sie essen können mit Haut und Haar, manche meiner aber ich habe sie nicht geheiratet. Ne?
Mhm. Sie sind ja als junges Mädchen in die Internatsschule in Linz gegangen, von den Kreuzschwestern.
Ja.
Und Sie schreiben dann am Ende dieser Passage, Sie hätten vielleicht eine ganz patente Klosterschwester abgegeben.
Ja, da muss ich Ihnen sagen, warum. Man ist eigentlich beeinflussbar. Und ich war zuerst nämlich in einem Gymnasium in Steyr und wir waren sehr schlimm. Klasse war schlimmer als die drei Bubenklassen, aber ist dann gut vorbeigegangen und der Lehrer hat den Eltern nahegelegt, mich woanders hinzugeben. Steht im Buch, mache ich nicht im Detail. Und ich bin dahin gekommen zu den Kreuzschwestern und ich hatte eine wahnsinnig nette Schwester, deren Brief ich im Buch auch abgedruckt habe. Und ich war beeinflussbar, sie war besonders nett. Ich habe dort auch ein bisschen herumschaffen können, trotz allem, wissen Sie. Auch auf meinen Reisen, zum Beispiel in Ägypten, hat man mich nachher bei der Küste gefragt, ob ich nicht als Reiseleiterin mitfahren würde. Ich habe schon immer selbstständig agiert. Manchmal so weit, dass mich die Präfektorin dort sogar weggeben wollte, weil ich gesagt habe, wäre nicht so dumm, würde zeitig aufstehen, in die Kirche zu gehen. Und da hat sie mir gesagt, wenn du nicht so einen reizenden Vater hättest, hätte ich dich jetzt hinausgeworfen.
Also ich muss gestehen, ich bin so froh, dass Sie keine Klosterschwester geworden sind, sonst würden wir auch hier nicht sitzen. Hat sich in dieser Zeit, in diesen 60 Jahren, wie Sie hier tätig waren, haben sich da so Prinzipien für sich herausgebildet, wo Sie gemerkt haben, an denen möchten Sie festhalten, die haben Ihnen im Leben was gebracht?
Ich würde sagen, unbewusst. Unbewusst habe ich von zu Hause Ordnung und Ehrlichkeit gelernt. Unbewusst Zielstrebigkeit und Disziplin. Das war es auch. Ich war eigentlich sehr diszipliniert, wenn ich rückblicke. Meine Mädels haben gesagt, arbeiten Sie nicht so viel, heute schimpfen Sie noch mit mir. Und wenn ich auch ausgegangen bin und bin um 4 Uhr früh heimgekommen, mein Vater hat abends gesagt, mach dir einen schönen Abend, mein Kind, aber ich kann mich auf die verlassen. Aber ich musste um 6:45 beim Frühstück sitzen, bis zum 27. Lebensjahr. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt, dann habe ich eine Wohnung gekriegt und es hat mir gut getan. Disziplin ist alles. Manchmal mit einem Brummschädel war ich die Chefin. Ich habe auch zu den Mädeln gesagt, wenn ihr heute einmal ausgeht und spät heimkommt, sagt mir lieber, Frau Chefin, darf ich mir einen Tag frei nehmen? Ich bin halt nicht, als lügt mich an, ihr habt Halsweh oder das Bein verstaucht und so weiter. Ich verstehe das schon, nicht? Es ist mir auch so gegangen. Aber ich musste schon da sein.
Stichwort Mädels. Es gab und gibt ja nur weibliche Mitarbeiterinnen
im Haus. Ja, außer meinen Sohn jetzt.
Wo geht der dann auf die Toilette? Weil ich habe gelesen, es ist immer
noch... Sie werden ja als Familienmitglied, aber es ist wirklich komisch. Ich darf keinen Lehrling nehmen, weil ich kein Männchen und umziehen auch in der Garderobe. Nicht? Die könnten sich ja verderben, wenn sie schon verdorben sind, wenn sie kommen.
Und das in der Schwäbischen Jungfrau, das kann nicht sein. Das muss ja gestehen, das fand ich ja besonders interessant.
Bitte?
Sie haben Ihr Privatleben geführt, Sie haben es genossen, Sie haben es gelebt,
ja.
Aber es hat nie irgendwie...
Man kann manchmal auch traurig sein, es gibt auch Lieben, ja, die vielleicht nicht so glücklich verlaufen sind, es gibt 100 Dinge im Leben, aber im Prinzip habe ich es mir eingeteilt und habe es ganz gut geschafft. So. Ja.
Hochgeschätzte Frau Kommerzialrätin, liebe Hanne Wanicek, darf ich als Ihr Kollege, ich habe meinen Beruf immer als Dienstleister verstanden, zu Ihrem Jubiläum, Ihren Jubiläen, einen sehr herzlichen Gruß entbieten. Solange ich denken kann, gehört die Schwäbische Jungfrau für mich zu Wien. Wir mussten uns in den letzten Jahren von so vielen vertrauten Adressen verabschieden, die für Qualität und Tradition standen. Da tut es doppelt wohl, dass Ihr Geschäft besteht und bestehen bleibt. Ich gratuliere Ihnen und wünsche höchst erfolgreiche Kontinuität. Ihr Michael Heldhau.
Beim Lesen des Buches hat sich mir schon so der Eindruck, ist in mir dieser Eindruck entstanden, dass Sie eine sehr positive Frau sind, durch und durch. Dass Sie, wie schon gesagt, eine sehr couragierte Frau sind und dass Sie aber auch eine pragmatische Frau sind. Jetzt, wo ich Ihnen gegenüber sitze und wir jetzt das Gespräch führen, muss ich gestehen, der Gedanke verstärkt sich ja noch. Wie würden Sie sich charakterisieren?
Ich bin stark, aber auch sehr gefühlvoll. Vieles geht nach innen. Das sagt man von vielen Leuten, die eigentlich heiter sind und immer ein gutes, lustiges Wort haben. In der Seele manchmal ist es schon sehr tief und sehr traurig auch. Das gehört aber dazu. Das eine gehört zum anderen. Man kann, wenn man nicht empfindet, auch das andere nicht machen. Ich bin sehr empfindsam. Für viele Dinge, für traurige Dinge und für heitere Dinge. Ich kann mich sehr am Leben freuen, kann sehr lustig sein, aber ich bin nicht oberflächlich. Oberflächlich bin ich nicht.
Aber vielleicht ist das ja auch Teil Ihres Erfolgs, mit Menschen umzugehen, weil Sie genau diese Empathie mitbringen.
Ich glaube schon. Ich rede jeden an. Ich glaube, ich würde die Königin Elisabeth anreden, wenn sie bei mir im Zimmer wäre. Verstehen Sie mich? Ich bin nicht geschreckt in diese Richtung und bin damit immer gut gefahren. Ich habe eigentlich nie eine Abfuhr bekommen.
Auch wenn Sie manchmal die Königshaus-Etikette verletzt haben. Oder einmal zumindest, oder?
Ja. Aber der hat sich ja gefreut. Sie sprechen von dem Minister von Japan, mit dem ich getanzt habe, nicht?
Genau.
Ja, ich bin hingegangen, haben alle Walzer getanzt in der Botschaft und das war ein Wiener Essen und die Wiener Musik und ich bin hingegangen und habe ihn aufgefordert, nicht? Und habe gesagt, bin ja Kunde bei Ihnen in Wien. Und nachher sagt die Botschafterin, aber Frau Wanitschek, man darf doch in Japan keinen Mann auffordern. Sag ich schon. Und der hat getanzt, der hat sich gefreut. Wir haben Walzer getanzt. Das ist immer, wie man es macht, eigentlich, nicht? Ich bin ja schon mit Miss Wilke Kübelmännern beim Heurigen gesessen. Weil wir waren eine Mädchenpartie und da war eine Männerpartie, wir wussten nicht, was sie sind. Und das war da oben Wilhelminenberg und dann setzen sie her und haben wir hingesetzt, haben unsere Knoblauchstelzen gegessen. Und dann sehr nett und sehr, da wollten sie uns einladen, haben wir dich nicht angenommen. Das waren lauter Miss Kübelmänner. Das waren so nette Miss Kübelmänner. Ich grüße auch oft die. Aber es gibt welche, die sind auch im Hirn Proleten, nicht? Ich meine, die sind billig und denken niedrig, es ging komisch, es ist niedrig. Ja, man kann auch als einfacher Mensch hochdenken.
Und die größten Proletten stecken oft genauso in tollen Anzügen.
Das können sie sagen. Aber mein Vater hat schon gesagt, und das wird auch im Buch vorgeschrieben, vielleicht haben sie es gelesen, und dass er Aristokrat ist man im Herzen und nicht nur am Papier. Ich hab vielen armen Menschen auch geholfen, die haben als Kinder gelernt, wir haben wenig Geld gehabt, einen alten Wagner, der ohne Familie war, vor Weihnachten, wir haben nicht Weihnachten gefeiert, bevor wir nicht zu dem gegangen sind, die ihm was gebracht haben und mein Vater war selber nicht wohlhabend. Aber wir haben gelernt zu teilen und auch an die zu denken. Nicht?
Liebe Hanni, zuerst möchte ich etwas sehr Privates sagen. Du bist eine der wirklich guten Freundinnen, die mich schon ein halbes Leben lang begleiten und ich bin dir vom ganzen Herzen zugetan. Du gehörst zu den liebenswertesten Menschen, die ich kenne. Und du bist die schwäbische Jungfrau, the Linen Lady. Du bist die Seele eines Hauses, das beim Betreten jeden sofort in eine andere Welt entführt. In eine Welt der Eleganz, des Luxus, der Beständigkeit. Aber auch der kleinen, feinen Dinge, die den Alltag verschönern. Während man von Etage zu Etage schwebt, erschließt sich deine ganze Wunderwelt, die sofort zum längeren Verweilen und Stöbern einlädt. Einfach schön. Deine Chris Lohner.
Wenn man so positiv durchs Leben gehen kann, ist es dann nicht auch hilfreich, wenn man dauernd von so schönen Sachen umgeben ist, wie hier in der Schwäbischen Jungfrau?
Ja. Das absolut. Aber ich bin auch eine Sammlerin. Ich habe auch eine Wohnung mit schönen alten Sachen. Ich sammle Bilder und schöne Dinge. Im Gegenteil, ich bin kein Messi. Es schaut ordentlich aus bei mir. Aber ich könnte fast ein Messi sein. Weil ich habe so viel. Aber wissen Sie, jedes Stück, das ich in die Hand nehme, erinnert mich an etwas. Das ist so. Das war von Galapagos, darf man nicht. Ein ganz kleines Stückchen Lava habe ich mitgenommen. Und eine Blume habe ich mitgenommen. Von Galapagos sollte man nicht. Von Südafrika. Muscheln von den Philippinen. Und von meinen Freunden habe ich was gekriegt aus Amerika. Und dann denke ich es hinweg und dann nehme ich ein Stück in die Hand. Ich weiß noch, von wem es ist. Das ist das Komische, dass mich das so verbindet, dass ich eigentlich alles, was ich im Haus habe, bei mir zu Hause, zuordnen kann. Das wundert mich manchmal selber. Die nächste Generation, wenn sie übernimmt, für die ist es ja dann eigentlich schon wieder was anderes. Mhm. Aber bei mir ist es ein Stück Erinnerung und dann denke ich mir, sollte man eigentlich genießen, sollte sich daran freuen, dass der dann da ist oder die Person oder die Begebenheit. Nicht? Das ist schon so, glaube ich. Mhm. Wenn es bei mir rumgeht, meine Wohnung ist voll mit Sachen, ich kämpfe immer, so Glaskastel noch Ding, das ist von dem, es ist ein Wahnsinn. Aber ich hab's. Und Bücher habe ich, so viele Bücher. Die muss ich so viel noch lesen. Und ich lese sie gerne. Das ist klingt ja fast ein bisschen wie eine Reklame für diese Sache.
Ja, da muss ich mich bedanken.
Aber ich darf, sie kommt von Herzen. Ich habe dann später beim Reden erst dran gedacht, hoffentlich wird es nicht falsch ausgelegt. Weil ich muss Ihnen sagen, ich hab Freundinnen, die immer mit dem Kindle rumrennen da, nicht? Ich finde das schrecklich. Ich muss überhaupt was manches angreifen. Das ist wie beim Kochen, das ist wie beim Nähen, wenn man muss jemand angreifen. Mhm. Und wenn man jemand lieb hat, möchte man ihn streicheln. Auch das ist ein Gefühl, nicht? Also da gibt's schon einiges.
Leider, Frau Wanitschek, ist unsere Zeit fast um. Ich glaube, es wäre noch Stunden möglich, mit Ihnen über Ihr Leben zu plaudern. Es gibt so viele interessante Dinge. Es gäbe noch so viele interessante Dinge, die jetzt direkt mit der schwäbischen Jungfrau zu tun haben, aber ganz viele, die nur mit Ihnen als interessante Frau zu tun haben. Hanni Wanitschek, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihr Buch mit dem Titel »Das Geschäft ist meine Bühne«, jetzt nach dem Gespräch verstehen, glaube ich, alle, warum das so ist. Der Untertitel »Die Geschichte der schwäbischen Jungfrau«, die jetzt eben 300 Jahre Geburtstag feiert, erschienen im Amaltea Verlag. Frau Wanitschek, ich hoffe, wir sehen uns wieder.
Ich hoffe auch und ich hoffe, dass viele Leute interessiert, die es kaufen. Gerade in jetzigen Zeit, wo man eingesperrt ist, vielleicht so ein Buch ganz gut. Und andere Bücher auch. Lesen, lesen, lesen.
Und mit Ihnen kann man im Buch hier auf die eine oder andere Reise gehen.
Das auf jeden Fall.
Herzlichen Dank.
Literatur. Literradio. Von der Frankfurter Buchmesse 14. bis 18. Oktober 2020. Detailinfos, Programm und Webradio auf www.literadio.org. On Air zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz.